wenn dir jemand sagt, okay, du warst tot und wie ein Wunder lebst du noch, die Chance, ein Lotto zu gewinnen, sind deutlich höher, als dass ich so noch da sitze.
Stellt euch bitte vor, euch wird beim Sporttreiben plötzlich schwindelig. Alles fängt sich an zu drehen. Irgendwann gehen dann die Lichter aus. Ihr werdet bewusstlos. Und als ihr wieder aufwacht, erfahrt ihr, dass ihr ganze 22 Minuten ohne Puls gewesen seid und das alles überlebt habt. Ja, dramatisch beginnen wir diese vierte Staffel von Gesund in Sport Deutschland, zu der ich euch herzlich begrüßen möchte, nicht ohne den herzlichsten Dank auszusprechen für die jetzt schon langjährige Treue von euch. Danke sagt auch in dieser Staffel Daniel R. Schmidt. Zurück zum Fall. Der Mann, den wir heute eingeladen haben, hat genau das eingangs geschilderte Szenario überlebt und das genau im Alter von 20 Lebensjahren. Meine Güte, wenn ihr sehen könntet, wie sehr ich gerade Gänsehaut habe. Er war zu diesem Zeitpunkt Verteidiger im Eishockey und Kapitän U20 der Nürnberg Ice Tigers und hatte eine vielversprechende Karriere vor sich. Bis ihm genau das am 11. April 2024 passiert ist, mit dem wir diese Episode begonnen haben. Wir sagen herzlich Hallo zu Florian Möll. Hi.
Hallo.
Und weil das heutige Thema nicht ganz so einfach zu verdauen ist, haben wir uns fachliche Unterstützung ebenfalls eingeladen. Wir begrüßen ganz, ganz herzlich Dr. Thomas Schramm, Facharzt für Innere Medizin, Kardiologie und Sportmedizin und Vizepräsident der Deutschen Gesellschaft für Sportmedizin und Prävention. Guten Tag nach Köln.
Guten Tag.
Florian, bevor wir über diesen Tag sprechen, wollen wir dich erstmal ein bisschen näher kennenlernen. Wer bist du eigentlich und wie bist du zum Eishockey gekommen?
Ja, also mittlerweile bin ich jetzt 22 Jahre alt. Ich habe im Eishockey mit knapp 6 Jahren angefangen. Mein Bruder ist immer zu den Adler Mannheim zu den Spielen gegangen. Und als sie 2007 Meister wurden, war ich ein kleines Kind und habe die Konfettis gesammelt, weil ich doch eigentlich nichts von dem Sport verstanden hatte. Aber ich wusste schon, ich will unbedingt aufs Eis und habe meine Eltern so lange genervt, bis wir mal im Europapark waren. Und ich dann endlich mal aufs Eis durfte und das hat mir dann so viel Spaß gemacht, dass ich dann bei uns in Wiesloch, in der kleinen Stadt, aufs Eis gegangen bin und das ziemlich schnell alles gelernt habe und dann ging der Weg weiter direkt ins Mannheimer Nachwuchszentrum und genau.
Also vom Konfetti zum Eishockey. Was bedeutet dir der Sport persönlich?
Alles. Also ich glaube, außerhalb von meiner Familie ist der Sport der Grund, warum ich so bin, wie ich jetzt bin. Ich habe eigentlich fast mein ganzes Leben dafür gegeben, für Eishockey. Man erlebt sehr viele Höhen, man erlebt auch sehr viele Tiefen, die, glaube ich, einfach fürs Leben einprägen. Und man lernt Leute kennen, meine besten Freunde sind immer noch Eishockeyspieler. Also ich schaue auch jetzt noch immer, wenn es gibt, die Spiele in Deutschland, egal welche Liga. Und also bedeutet mir immer noch sehr viel.
Jetzt haben wir diesen Podcast sehr dramatisch gestartet. Jetzt wollen wir auch noch mal auf diesen Tag zurückblicken. Der 11. April 2024. Was ist an dem Tag genau passiert?
War eigentlich ein ganz normaler Tag. Hatten ein bisschen im Stau, waren knapp vor Spielbeginn da. Deswegen war das Aufwärmen ein bisschen kurz, aber war alles kein Problem. Und normales On-Ice-Warm-Up gehabt. Und hat sich eigentlich alles gut angefühlt. Und auch das Spiel gut begonnen, die ersten Minuten in meinem ersten Wechsel Pfosten getroffen, zweiten Wechsel Tor geschossen und war eigentlich sehr glücklich und dann kam ich auf die Bank, mein Trainer klatscht mich noch ab, war schönes Tor, ich setze mich hin und aus dem Nix kriege ich auf einmal so eine Schwindelwelle, wie wenn man auf dem Rotor sitzt, bei so einem Helikopter, so hat es sich kurz angefühlt für 2 Sekunden und dann war ich weg.
Dann endet quasi deine Erinnerung?
Ja.
Was hat man dir erzählt, ist dann passiert?
Was man mir erzählt hat, war, ich bin verkrampft auf den Boden gefallen und ich hatte das Riesenglück, dass es eben auf der Bank auch passiert ist, nicht auf dem Eis. So war der Sanitäter direkt neben mir gestanden und konnten sofort direkt gemerkt, was ist. Haben mich obenrum ausgezogen auf der Bank und den Defi angeschlossen und mit der Reanimation begonnen.
Das ist ja, wenn man jetzt ganz praktisch überlegt, ja bei einem Eishockeyspieler auch erstmal gar nicht so einfach, an die Brust ranzukommen.
Ja, man muss erstmal, wenn der Helm zu groß ist, den Helm ausziehen, Trikot drüber weg, Brustpanzer aufmachen und unten drunter haben wir die meisten noch so einen Schwitzanzug und den Arm aufschneiden und dann Aber es ist nicht so schnell wie beim Fußball zum Beispiel.
Herr Dr. Schramm, DeFi steht kurz für Defibrillation. Das Wort hat irgendwie jeder schon mal gehört. Aber was passiert da genau, wenn solch ein Gerät zum Einsatz kommt?
Also wenn ein DeFi zum Einsatz kommt, das gibt einen Elektroschock ab und hilft immer dann, wenn durch eine Erkrankung eine Herzkammerflimmern entsteht. Also nicht, wenn das Herz steht, sondern wenn es zu einem elektrischen Chaos am Herzen kommt und das Herz eine Art Neustart braucht. Und genau das macht so ein DeFi, der schickt ganz, ganz kurz eine hohe Elektroschockgabe, also mehrere, so 1000 Volt, einmal kurz in den Körper. Und dann richtet sich das Herz sozusagen neu aus, gibt einen Neustart, wie ein Computer, der sich aufgehangen hat und den man einmal an- und ausmacht. Und dann startet das Herz, wenn es funktioniert, und das ist sehr, sehr häufig der Fall, wieder mit einem Sinusrhythmus. Weil wenn Kammerflimmern entsteht durch eine Erkrankung, dann steht sozusagen das Herz im weitesten Sinne zwar nicht komplett still, aber durch das extreme Flimmern mit ganz, ganz hohen Frequenzen kommt es zu keiner Pumpleistung mehr. Das Herz schickt kein Blut mehr durch den Körper und dann fehlt eben an den wichtigen Organen Sauerstoff, weil das sauerstoffreiche Blut da nicht hinkommt.
Flo, wie ist es dann weitergegangen? Wann setzt deine Erinnerung wieder ein oder wie hast du erfahren, wie diese ganze Geschichte weitergegangen ist dann?
Ich hatte tatsächlich einen Traum in der Zeit. Und das ist das Einzige, wo ich mich dran erinnern kann. Ich habe Eishockey gespielt und war auch die gleiche Halle. Alles hat sich so angefühlt, als würde ich weiterspielen, aber nur alles, was ich mit der linken Seite gemacht habe. Heißt, den Schläger halten, Schlittschuh laufen mit der linken Seite ging irgendwie nicht. Und ich hatte irgendwie Stress, das weiß ich noch. Ich musste mich aus irgendeinem Grund beeilen. Irgendwas war. Und dann haben angefangen, dass die beiden Tore sich aufeinander zubewegt haben und so der Platz kleiner wurde. Und ich hatte nur einen Ausweg, nach oben zu springen. Und als ich nach oben gesprungen bin, bin ich aus dem Koma wach geworden. Dann wurde mir dann von der Intubation der Schlauch rausgezogen. Und dann kam ich so langsam, es brauchte immer ein bisschen zurück zu mir. Und das war ja in Budapest. Und die Krankenschwester konnte leider nur gebrochen Deutsch und dachte, dass Schlaganfall Herzstillstand heißt. Und hat mir dann zuerst gesagt, dass ich einen Schlaganfall hatte. Und ich war verwirrt. Aber mir ging es ja gut. Ich habe probiert, ich kann alles bewegen. Okay, ich dachte Schlaganfall. Okay, ich habe so Koordinationsübungen mit meinen Fingern gemacht, so ganz dubiose Sachen. Habe gemerkt, das geht. Dann habe ich aber gemerkt, meine Brust tut ein bisschen weh. Und habe ich meine Brust angeschaut, dann habe ich gesehen, dass so zwei verbrannte Stellen da waren. Dann habe ich so langsam, weil ich das ja alles kannte schon vorher, gemerkt, ich glaube, ich hatte eher was am Herz. Und dann nach 10, 15 Minuten, die ich da rumsaß und die Decke angeschaut habe und vor mich hingeträumt habe, kam dann der Trainer und meine Mutter, meine Familie rein und haben mir dann gesagt, was passiert ist. Und da war ich erstmal, kann ich ja gar nicht begreifen. Ich sitze jetzt da, mir geht's gut. Ich bin zwar ganz anders, als ich vorher war und habe keine Ahnung, was passiert ist, aber es kommt einem einfach nicht real vor.
Kann man sagen, jetzt wo du geschildert hast, dass du zwei verbrannte Stellen hattest, dass der Defibrillator, also dieses Gerät, was dann bei einem Herzkammerflimmern zum Einsatz kommt, dir letztendlich das Leben gerettet hat?
100%. 100%. Da haben auch die Sanitäter vor Ort, aber auch dem Krankenhaus, auch die Ärzte, wo ich dann wieder in Deutschland war, gesagt, ohne den DeFi wäre ich nicht mehr im Leben. Kann man ganz klar so sagen.
Also wir können schon mal festhalten, sollte eigentlich jede Sportveranstaltung darüber nachdenken, insofern keine Sanitäter jetzt unmittelbar vor Ort sind, vielleicht mal über dieses Thema Frühdefibrillation zu sprechen und eventuelle Kästen anzuschaffen. Wie schnell wurde dir in diesem Moment geholfen und war das das Entscheidende? Also war wirklich die Zeit so entscheidend, dass der Sani wirklich unmittelbar dastand und gleich loslegen konnte?
Ja, also wie ich ja gerade geschildert habe, ich bin umgekippt und so wie es mir erzählt wurde, hat es nicht mal 30 Sekunden gedauert und die waren schon am Schauen, was ist mit mir los und dann der DeFi. Man sagt ja, nach 3 Minuten ohne Sauerstoff für ein Gehirn bleiben schon schwere Folgeschäden und ich habe ja an Folgeschäden gar nichts. Und das war das Entscheidende, wie ich auch vorhin gesagt habe, ich lag nicht auf dem Eis, bis man dahin kommt und alles macht, würde es wahrscheinlich jetzt ganz anders aussehen. Aber dadurch, dass ich auf der Bank war und direkt behandelt werden konnte, direkt das Personal da war, direkt die nötigen Hilfsmittel, glaube ich, das ist der Grund, warum ich noch ohne Folgeschäden davon gekommen bin.
Jetzt kriegt man
natürlich in so jungem Alter so eine Botschaft von Latz geknallt. Okay, du bist gerade aus dem Koma aufgewacht, du bist wiederbelebt worden. Wie verarbeitet man das emotional?
Die ersten 4 bis 8 oder doch länger Wochen war das alles so surreal. Man hört die ganze Zeit von allen, es ist schön, dass du da bist und es freut einen, aber es kommt einem vor, als hat man länger Geburtstag mit dem ganzen Glückwunsch, dass man noch da ist. Also es kann man gar nicht begreifen, dass wenn dir jemand sagt, okay, du warst tot und wie ein Wunder lebst du noch, die Chancen, die Ärzte in Budapest hat zu mir gesagt, die Chancen, ein Lotto zu gewinnen, sind deutlich höher, als dass ich so noch da sitze. Und deswegen ging es mir gut. Ich war gut drauf. Ich war bei meiner Familie wieder. Ich konnte mit meinen Freunden Kontakt halten. Irgendwann hat es dann mal so nach 2, 3 Monaten, wo ich dann den Defi hatte, gemerkt habe, was ich nicht mehr machen kann, dass ich im Moment kann, oder dass ich generell kein Eishockey mehr spielen kann. Da hat es ein bisschen runtergezogen, aber ich war immer positiv gestimmt, weil ich habe das geschenkt bekommen, dass die Leute mit dem Equipment neben mir waren, dass ich so ein Kämpfer war und noch da bin und es geschafft habe, und das habe ich immer so positiv gesehen, weil es ist schade jetzt, nachdem alles das negativ zu sehen. Ich bin froh, ich darf noch da sein oder ich bin noch da, und da sehe ich einfach 100% das Positive drin, als mich irgendwie emotional davon runterziehen zu lassen.
Mhm. Was hast du aus der Geschichte gemacht? Wie sieht dein Alltag heute aus?
Es hat jetzt eine Zeit lang gedauert. Ich habe nach einem Jahr lang Warten meine Diagnose bekommen. Das ist eine ganz, ganz seltene Genkrankheit, die bei Extremsport ausbricht. Und die bricht halt aus mit so einem Kammerflimmern. Und bis dahin sollte ich erstmal, haben die Ärzte mir geraten, nichts machen. Belastungsfrei und stressfrei bleiben. Durch den Defi kann ich leider kein Eishockey mehr spielen. Ich habe mich dazu entschieden, jetzt ein duales Studium anzufangen. Und werde auch in Zukunft weiter beim Eishockey sein und habe mir schon überlegt, dass ich meinen Trainerschein machen will. Wenn ich schon nicht mehr selber mitspielen kann, dann will ich es von außen wenigstens leiten.
Ja, cool. Und, super, genau. Ich glaube, wir müssen das noch erklären. Defi eingesetzt heißt, du hast quasi ein kleines Gerät am Herzen jetzt.
Genau. Man kennt es aus dem Fußball beim Christian Eriksen. Der hat eine andere Variante als ich. Den subkutaren ICD heißt es. Also ICD ist die Kurzform von einem Defi-Implantat. Der hat den an der Seite, ich habe ihn in der Brust oben drin. Bei mir ist er aber unter dem Muskel gesetzt. Mhm. Meistens, wenn es ältere Menschen kriegen, dann wird es über den Muskel gesetzt. Dadurch, dass ich aber noch so viele Jahre vor mir habe, direkt unter den Muskel. Und das Kabel geht direkt in mein Herz und erkennt, wenn ich irgendwas habe, nochmal kleines Kammerflimmern, ist er sofort da und schockt mich und bringt mein Herz wieder auf die richtige Spur. Mhm. Also es ist eigentlich wie so ein Airbag, der eingebaut ist, was für jeden Menschen gut wäre. Natürlich hat man auch Nachteile dadurch, aber ja, rettet mich im Ernstfall und das ist sehr gut.
Herr Dr. Schramm, diese ganz seltene Genkrankheit, und das hast du uns, Florian, im Gespräch verraten, heißt arrhythmogene rechtsventrikuläre Kardiomyopathie. Können Sie kurz einordnen, was wir darunter zu verstehen haben, beziehungsweise wie man das diagnostisch überhaupt hätte feststellen können? Und wie viele Menschen haben das überhaupt?
Es ist zum Glück, wie gesagt, eine sehr seltene Erkrankung. Ungefähr einer von 5000 Menschen kann es haben, also irgendwie 0,01% der Bevölkerung. Es ist eine genetisch angeborene Erkrankung und keine, die man so klassischerweise kennt, wie eine koronare Herzkrankheit, die entsteht durch bestimmte Risikofaktoren. So meist ist es angeboren, und der Begriff arrhythmogene rechtsventrikuläre Kardiomyopathie ist ja sozusagen 3 Worte. Das erste steht dafür, dass es eben zur Rhythmusstörung kommt bei dieser Erkrankung. Und die sind dann eben auch häufig das Gefährliche bei der Erkrankung. Und rechtsventrikulär, weil im Herzen haben wir eine rechte und eine linke Hälfte. Und diese Erkrankung beginnt häufig in der rechten Herzkammer. Und Kardiomyopathie steht für Herzmuskelerkrankung. Also keine Problematik der Durchblutung, sondern der Herzmuskel ist erkrankt. Und zwar meistens genetisch, und meist mit zwischen 20. und 40. Lebensjahr wird eben das Muskelgewebe, was der Herz eigentlich hat, umgebaut, gerade im rechten Ventrikel, zu Fett- oder Bindegewebe, weil das nicht mehr so gut zusammenhält, diese Muskelzellen. Das ist das, was eben angeboren passiert. Und der Sportler oder auch jeder andere, der das bekommt, merkt eben vor allen Dingen Rhythmusstörungen, also Herzstolpern, als einfaches Symptom. Und man kann das diagnostizieren, aber eben eigentlich nur dann, wenn man sich untersuchen lässt. Und das sind ja junge Leute, die das betrifft, wie auch ihn, der ja eigentlich subjektiv erstmal gesund ist. Und wenn man nicht vorher irgendwie Schwindelmomente, Herzrhythmusstörungen bemerkt hat, geht man natürlich nicht zum Kardiologen. Aber wir können es erkennen durch EKG, Belastungs-EKGs, wo man eben unter Belastung dann solche Rhythmusstörungen sieht, durch die Echokardiographie und insbesondere auch durch Herz-Kernspin-Untersuchungen, wo wir eben diese Veränderung in der rechten Herzkammer, die auch manchmal nach links rübergehen kann, sehen können und eben dieses veränderte Gewebe detektieren.
Ja. Flo, bist du noch sportlich aktiv? Darfst du Sport treiben wieder?
Weniger, also nicht so wie früher, leistungssportmäßig nicht. Sportlich aktiv muss ich bleiben, sonst, ich war immer Sportler, das würde mich sonst traurig machen, aber kleine Sportarten. Ich habe jetzt angefangen mit Yoga zum Beispiel. Ich gehe viel spazieren. Durch diese seltene Gegenkrankheit, wenn ich meinen Puls extrem hoch treibe, dann kann mein Herz dran verdicken. Und darauf muss ich halt eben aufpassen, dass ich nicht zu viel Sport mache. Aber ein bisschen geht schon und das brauche ich auch.
Wenn man dir beim Erzählen so zusieht, das sieht man in einem Podcast jetzt natürlich nicht, dann strahlst du eine unfassbare Ruhe und Stärke dabei aus. Und dir ist auch wichtig, aufzuklären. Warum ist dir dieses Thema Aufklärung so wichtig an der Stelle?
Ich glaube einfach, ich habe das Geschenk bekommen, dass ich noch hier bin. Und genau dieses Geschenk möchte ich an andere weitergeben. Ich kriege auch immer Gänsehaut, wenn ich irgendwo lese, da ist jemand, was mit dem Herz passiert beim Sport, dort ist es. Und natürlich achte man jetzt noch mehr drauf. Aber gefühlt wird es immer mehr. Und leider geht es auch oft nicht gut aus. Und genau deswegen bin ich der Meinung, dass wir da was verändern müssen. Wir müssen nicht immer darauf warten, dass irgendwas ganz Großes passiert, dass wir handeln. Und vielen ist, glaube ich, auch nicht bewusst, wie gefährlich das ist. Ich meine, ich hätte auch niemals gedacht, dass mir sowas passiert. Ich bin, seitdem ich 10 bin, Leistungssportler gewesen. Jedes Jahr, dass ich die Lizenz bekommen habe zu spielen, wurde mein Herz getestet und es war immer problemlos und es waren nie irgendwelche Anzeichen. Und auf einmal aus dem Nix bin ich umgekippt und war weg. Und wenn jetzt niemand neben mir gestanden wäre mit den Geräten, dann wäre ich auch nicht mehr da. Und eben, das kann jedem Einzelnen passieren, ob es beim Sport ist oder auch normal im Alltag. Jeden von uns kann es treffen. Und genau deswegen, weil das, glaube ich, nicht jedem bewusst ist, mir war es vorher auch nicht bewusst, will ich einfach mit meiner Geschichte darauf aufmerksam machen, dass wir uns einfach gegenseitig mehr schützen sollten, ne? Und uns helfen sollten. Und das ist mir halt eben wichtig. Da ist auch ein Vorbild von mir, ein Footballspieler, der Mar Hamlin heißt er. Der ist ja auch bei nach einem Kontakt, hat er deinen Herzstillstand und wurde auf dem Feld reanimiert. Und der geht in den USA zu verschiedenen Highschools und bringt schon den Kindern bei, was Erste Hilfe bedeutet, wie man so ein Defi verwendet. Und das habe ich mir auch als Beispiel genommen, dass mit meiner Reichweite, die ich habe, soweit es mir möglich ist, auch eben meine Geschichte teilen will und aufmerksam machen will. Weil ich sehe, bei meinen Freunden klappt sehr gut. Die haben sich alle direkt damit beschäftigt. Die wissen jetzt alle genau Bescheid, wie man damit umgeht. Meine Familie sowieso. Und wenn ich nur 2, 3 Menschen dazu animiere, das was zu verändern oder sich mit dem Thema zu beschäftigen, dann habe ich mein Ziel erreicht.
Dann gehen wir doch mal ganz tief in die Wunschliste rein. Was müsste sich deiner Meinung nach dringend ändern?
Erstens, ich kriege es immer wieder mit, dass viele gar nicht wissen, wie man so ein Defi bedient. Die sagen, das kriege ich wahrscheinlich eh nicht hin im Stress und alles. Die sind wirklich, wirklich unfassbar einfach zu bedienen. Und damit fängt schon an. Nochmal die Erste-Hilfe-Kurse auffrischen. Die meisten von uns machen für ihren Führerschein einen Erste-Hilfe-Kurs und dann nie wieder im Leben. Und Führerschein, die meisten machen den, wenn sie 18 sind oder so um den Dreh rum. Und mit 30 hat man schon wieder alles vergessen, was man da gelernt hat. Erstens in die Richtung auffrischen. Und zweitens finde ich auch beim Sport, wenn ich jetzt bei den großen Sportveranstaltungen bin ich beim Bundesligaspiel, da ist genug da. Bin ich aber beim Kreisliga-B-Spiel irgendwo auf dem Dorf, ich glaube nicht, dass da ausreichend die Hilfsmittel sind, auf jedem Dorfplatz Leute zu helfen. Und ich meine, in der Sporthalle, in der Schule oder generell, wo Sport getrieben wird, sollte einfach immer mindestens irgendjemand da sein, der sich damit auskennt, der reanimieren kann und auch die nötigen Hilfsmittel dafür da hat, die nicht erst in der Halle 400 Meter weiter oder auf dem Platz nebendran auf der Gemeinde sind, sondern beim Platz. Und
Das heißt für dich auch, also um es jetzt nochmal zu konkretisieren, das, was wir mit DeFi meinen, ist das, was man, glaube ich, fachmännisch AED abkürzt, automatischer externer Defibrillator. Herr Dr. Schramm, gilt auch für AEDs, dass die größte Fehlbedienung darstellt, sie nicht zur Anwendung zu bringen, also das Unterlassen der Verwendung im Ernstfall?
Ja, sicherlich. Wo allen Dingen steht am Anfang erstmal überhaupt das Reanimieren, das Beginnen der Erste-Hilfe-Maßnahme. Der DeFi ist nicht das allererste, sondern erstmal muss die Herzdruckmassage beginnen, weil damit eben der Sauerstoff Bedarf, der das in das Gehirn zum Beispiel hat, eben adäquat gedeckt ist. Also die Herzdruckmassage steht an Nummer 1. Und dann, wenn möglich zwei Helfer da sind oder drei Helfer und der Notarzt informiert ist mit 112, dann ist der DeFi im Einsatz und mit dem kann man nichts falsch machen. Ein AED gibt nicht fälschlicherweise einen Schock ab. Davor haben viele Anwender Angst, sondern der macht selber erst eine Rhythmusanalyse, wenn das Gerät angelegt ist. Das Gerät spricht mit einem, hilft einem auch bei der Reanimation und löst nur dann aus, wenn wirklich eine lebensbedrohliche Rhythmusstörung, also das Kammerflimmern, vorliegt.
Guckt einfach mal euch um im Alltag. Ihr kennt diese Kästen alle, ganz, ganz markante Kästen, sehr häufig. Ich komme jetzt nur aus Frankfurt, in den U-Bahn-Stationen beispielsweise zu finden, aber an ganz vielen öffentlichen Orten. Jetzt nochmal unterstreichen, Flo, bitte. Warum gehören AEDs deiner Meinung nach unmittelbar an die Wettkampfstätte und nicht irgendwo ins Büro, ins Vereinsheim, wo auch immer hin?
Wenn wir Sport treiben, dann ist das Herz unter Belastung. Und dann ist es natürlich auch viel anfälliger, als wenn wir nur sitzen, wenn es in der Ruhe ist. Und auf Sportplätzen wird ja eben Hochleistungssport betrieben. Da werden unsere Körper an die Grenzen gebracht. Und da kann es viele Gründe geben, warum unser Herz nicht dem normalen Rhythmus folgt, dem es folgen sollte. Und genau deswegen, dass eben die schnelle Hilfe gebracht wird. Natürlich sollte es auch in die Büros sein. Natürlich sollte es irgendwo und überall in der Nähe sein, wo sich Menschen aufhalten. Aber vor allem an Sportstätten muss sich da in die Richtung was tun.
Was sagst du Vereinen, die jetzt sagen, okay, macht für mich Sinn, aber wir können uns dieses Gerät nicht leisten?
Ich weiß nicht genau, ob es die Herz-Steiger-Stiftung ist, aber es gibt Stiftungen, die kostenlos zur Verfügung stellen, wenn man sich zusammensetzt oder Vereinsheim. Heißt, es ist gar nicht ein Kostenproblem. Außerdem könnte es da meiner Meinung nach auch von der Politik mehr Unterstützung geben, eben dass es an Sportstätten verpflichtend ist, die Geräte zu haben. Aber es ist wirklich kein großer Kostenaufwand, so ein DeFi. Die Wartung, alle 2 Jahre, glaube ich, sind es, die kostet dann was, aber das ist jetzt auch nicht so viel und die Sicherheit, die durch so ein DeFi da ist, ist halt viel höher als irgendwelche Kosten.
Jetzt ist dir das Ganze in Ungarn passiert. Was können wir von Ländern wie zum Beispiel Ungarn jetzt in deinem Fall lernen? Denn die haben ja augenscheinlich in dieser Situation alles richtig gemacht.
Ich habe dort erfahren, dass es in Ungarn an Sportstätten Pflicht ist, DeFis zu haben. Heißt, an jeder Sportstätte gibt es ein AED und daran könnten wir uns zum Beispiel nehmen, meiner Meinung nach. Und auch wenn ich zurückdenke an meine Nachwuchszeit in der U14, in der U16, waren Sanitäter beim Spiel, die gerade Bratwurst essen waren und nicht wirklich geschaut haben und auch kein extrem geschultes Personal. Dort war es ein extrem geschulter Rettungssanitäter, der auch Notarztfahrer dabei war, bei Notarztfahrten dabei war und der direkt zwischen den beiden Bänken stand und direkt behandelt hat. Ich kann jetzt nicht über viele Sportarten reden, wie es dort aussieht, aber dort war direkt jemand bei uns, der voller aufmerksam war. Und ich glaube, das habe ich nicht so oft in Deutschland erlebt, außer bei den Profispielen, da sieht man das. Aber daran könnten wir arbeiten, dass eben auch für den Nachwuchs, nicht nur bei den Erwachsenen, auch eben für genug Sicherheit gesorgt ist, weil es hätte mir auch vor 5 Jahren passieren können und dann hätte es vielleicht ganz anders ausgesehen.
Jetzt kommen wir doch mal in konkrete Handlungsempfehlungen. Wenn jetzt, sage ich mal, der kleine Verein um die Ecke hier zuhört, was könnte jeder Verein sofort tun, egal wie groß, wie klein dieser Verein ist?
Ich habe es bei meiner Tante gesehen, die im Bremer Sportverein arbeitet, die hat direkt einen Erste-Hilfe-Kurs organisiert, wo über 100 Menschen mitgemacht haben, die Mitglied im Verein sind oder auch nicht. Und ich glaube, Sport verbindet uns alle. In Sport haben wir alle eine Verbindung, egal was wir wirklich mögen oder wo unsere Interessen oder Stärken liegen, im Sport sind wir gemeinsam und da können wir eben auch perfekt auf das Thema Gesundheit aufmerksam machen. Und da kann jeder kleine Verein einen Unterschied machen, die Leute zu animieren, sich selber für die Leute, die den Sport machen, abzusichern mit dem AED, wenn sie noch keinen haben, und eben zu schulen. Das geht wirklich unfassbar schnell, so ein D4 zu verstehen, wie der funktioniert. Und was man auch sonst macht, wir alle kennen diese Faustregeln mit die beiden Hände zusammen und auf die Brust. Aber einfach das nochmal zu hören und alles nochmal durchzumachen, dauert nicht lange, geht schnell und jedem ist damit geholfen. Ob es im Sport ist oder ob es bei uns in den eigenen vier Wänden mit Familienmitgliedern ist, wir alle brauchen irgendwann vielleicht erste Hilfe und dann kann man sich gegenseitig schützen, wenn man geschult ist.
Was wünschen sich Kardiologen und SportmedizinerInnen in diesem Kontext von den Vereinen und VeranstalterInnen von Sportveranstaltungen?
Also am liebsten, dass man eben ein Gerät vor Ort hat. Gerade an zentralen Stellen wie auf dem Golfplatz, auf dem Tennisplatz gibt es genug Möglichkeiten. Auch an anderen Vereinsangelegenheiten ist das jederzeit möglich. Jeder hat eigentlich eine Stelle, wo er das adäquat anbringen kann. Und dann wünschen wir uns natürlich eine adäquate Ausbildung der Trainer, der Mitarbeiter in den Vereinsheimen, der vielleicht auch sonstigen, die häufig auf dem Platz sind, dass eben Erste Hilfe beherrscht wird, also ein regelmäßiges Training, möglicherweise auch ein Angebot für Mitglieder, einmal im Jahr so eine Erste-Hilfe-Maßnahme umzusetzen. Denn das Größte ist eben wirklich die Angst zu beginnen, dahin zu gehen und einfach anzufangen und keine Angst zu haben, einen Fehler zu machen.
Jetzt hören vielleicht auch Eltern dazu, hier bei dieser Podcast-Folge, die jetzt sich ein bisschen sorgen. Das könnte vielleicht auch meinem Kind passieren oder meinem Teenager in der Familie. Was kannst du generell SportlerInnen und Eltern raten an der Stelle?
Also Sorgen, klar, ich glaube, Eltern machen sich immer Sorgen um ihre Kinder. Das kann aber bei vielen Dingen im Sport passieren. Ich bin jetzt der Einzige und ich habe viele Spiele gespielt, ich habe viel gesehen, wo das passiert ist. Man liest es ja immer wieder in der Zeitung, aber es wird ja jeden Tag fast so viel Sport getrieben und wenn nicht bei so vielen Spielen passiert ist. Also darum sich sorgen, dass mir das gleiche passiert wie mir, ist sehr unwahrscheinlich. Aber auch generell zu den Eltern, wenn die bei den Spielen dabei sind, wenn die wissen, wie man hilft. Es ist ja mir egal, was egal in dem Moment. Ich brauchte Hilfe, ist ja mir egal, wer hilft. Ob es ein Rettungshandy ist, ob es Eltern sind, die sich auskennen. Also auch Eltern können da lernen und vielleicht auch mal die ganzen Erste-Hilfe-Kurse oder so nochmal auffrischen und dann ihre Kinder zur Not auch helfen oder den Trainer, der immer dabei ist auf den Auswärtsspielen, zu animieren, hey, schau Susan mal an, du bist immer dabei, dass du mein Kind schützen kannst.
Was ist dein persönliches Ziel mit deiner persönlichen Lebensgeschichte und wie kann man dich vielleicht auf diesen Zielen unterstützen?
Mein ganz persönliches Ziel für mich ist einfach, ich habe noch Zeit bekommen und die möchte ich einfach nutzen. Ich möchte einfach glücklich sein, ich möchte das machen, was mir Spaß macht und nach so einem Vorfall wird auch einem viel klarer, wie wichtig das Leben ist. Und das ist mein erstes Ziel, dass auch jeder versteht, wie schön das Leben ist und dass wir die Zeit hier mehr genießen sollten. Und das andere Ziel ist eben, dass ich mit meiner Geschichte, weil ich auch gesagt habe, darauf aufmerksam machen will, dass den Leuten klar wird, hey, das kann wirklich jedem von uns passieren. Vielleicht sollten wir doch nochmal uns damit beschäftigen. Dann können wir vielleicht auch jemand helfen.
Das heißt, eigentlich die beste Unterstützung wäre, wenn wir uns gleich mal zum Erste-Hilfe-Kurs wieder anmelden.
Genau. Das ist das, was ich mir am meisten wünsche, dass eben, falls es einen zweiten Flo gibt, dem sowas passiert, dass dem genauso geholfen werden kann wie mir.
Jetzt wollen wir nochmal so ein bisschen sportlichen Ausblick wagen, vielleicht auch im Kontext des, oder gerade im Kontext des Eishockeys. Was wünschst du dir für den Sport in Deutschland in den nächsten Jahren?
Ich glaube, Eishockey in Deutschland ist auf einem sehr guten Weg. Ich glaube, von den Zuschauerzahlen sogar die zweitmeistbesuchteste Sportart in Deutschland. Jetzt, wenn Olympia ansteht, glaube ich, werden auch wieder viele Eishockey mitverfolgen, auch die DL verfolgen. Im Nachwuchs fehlt noch oft das Geld. Da muss am meisten gearbeitet werden, glaube ich, eben auch, wie wir es gerade hatten, was auch die Gesundheit der Spieler betrifft. Eishockey ist auf einem sehr guten Weg und ich hoffe, das geht genauso weiter.
Ich nehme auf jeden Fall schon mal mit, der Erste-Hilfe-Kurs braucht dringend Auffrischung bei uns allen. Die Vereine sollten sich bitte dringend mal auseinandersetzen, ob nicht ein AED irgendwo schon rumlungert, der vielleicht schlecht gepflegt ist oder dringend mal angeschafft werden müsste. Einen Kontakt und Ressourcen dazu packen wir in die Shownotes dieser Episode. Flo, wir sagen vielen herzlichen Dank für das Teilen deiner Lebensgeschichte. Ich habe immer noch Gänsehaut hier am Mikrofon.
Dankeschön. Danke für die Einladung.
Sehr gerne. Vielen herzlichen Dank auch für die medizinische Einordnung durch Dr. Thomas Schramm, Sportmediziner und Kardiologe. Grüße nach Köln. Das war sie, die erste Folge von Gesund in Sport Deutschland in dieser vierten Staffel. Wie immer, bleibt diesem Podcast treu, kommentiert gerne diese Folge und teilt sie mit Freundinnen und Freunden. Und an dieser Stelle wünschen wir, wie immer, bleibt gesund in Sport Deutschland. Tschüss.